NDR Info. Themen des Tages.
Die USA und Israel greifen Iran weiter an. Israel hat heute nach eigenen Angaben eine, Zitat, großflächige Angriffswelle auf Teheran gestartet. Es gibt Gerüchte, dass die USA Kurden in der Region für eine Bodenoffensive bewaffnen und der Iran antwortet erneut mit Gegenschlägen, treffen Ziele in Katar, Kuwait, wo sich mittlerweile ja eben die Militärstützpunkte der USA befinden und immer wieder Ziel der Angriffe waren. Tag 6 der Angriffe. Und die täglichen Meldungen ähneln sich inzwischen, aber die Lage bleibt hochgefährlich und weitet sich auch aus. Im Libanon verlassen die Menschen in Panik die Hauptstadt Beirut. Die israelische Armee hat zur Evakuierung aufgerufen. Willkommen zu unseren Themen des Tages an diesem 5. März. Wir haben das alles für Sie im Blick. Auch das Bürgergeld, das ist nämlich Geschichte. Der Bundestag hat heute die Reform zur neuen Grundsicherung beschlossen. Sozialverbände warnen auch bei uns hier im Programm vor den Folgen. Ich bin Nina Zimmermann, wünsche Ihnen einen guten Abend. Israel und die USA haben also die Angriffe auf Iran fortgesetzt. Unklar bleibt, welches Kriegsziel sie mittlerweile oder noch verfolgen. Aber für Aufsehen sorgen die Meldungen, dass die CIA Kurden in der Region für eine Offensive im Land bewaffnen will. Die irakischen Kurden haben an der rund 1500 Kilometer langen Grenze zum Iran zahlreiche Kämpfer stationiert. Und in der Vergangenheit wurden kurdische Gruppen immer wieder von politischen Akteuren unterstützt oder ausgenutzt. Ist das erneut der Fall? Lissy Kaufmann über die Rolle der Kurden im Irankrieg.
Es war der amerikanische Sender CNN, der zuerst von einer möglichen Geheimdienstoperation berichtete. Angeblich arbeitet die CIA daran, kurdische Kräfte zu bewaffnen, mit dem Ziel, einen Volksaufstand im Iran anzuzetteln. Chefreporterin Clarissa Ward erzählt von einem Gespräch mit einem iranisch-kurdischen Vertreter. Er hat uns gesagt, dass iranisch-kurdische Oppositionskräfte sich auf eine Bodenoffensive vorbereiten in West-Iran in den nächsten Tagen. Und er sagte uns, dass sie amerikanische und israelische Unterstützung erwarten im Zuge der Operation. Schon kurze Zeit später kam das Dementi der US-amerikanischen Seite. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Caroline Leavitt, wies die Berichte als falsch zurück. Es habe aber Gespräche gegeben.
He did speak to Kurdish leaders with respect to our base that we have in northern Iraq.
Der US-Präsident habe mit kurdischen Führern gesprochen bezüglich des US-Stützpunktes in Nordirak, sagt Leavitt. Ging es vielleicht um noch mehr als nur um den US-Stützpunkt in diesem Gespräch mit kurdischen Führern im Irak? Denn dort, in Irans Nachbarland, haben auch die wichtigsten iranisch-kurdischen Exilparteien ihren Sitz. Sie agieren von der autonomen Kurdenregion aus, betreiben auch militärische Trainingscamps. Nahostexperte Daniel Gerlach berichtet in den Tagesthemen, es habe erheblichen amerikanischen Druck auf die kurdische Führung im Nordirak gegeben, die iranisch-kurdischen Truppen einrücken zu lassen.
Wenn man sich anschaut, dass die Amerikaner in den letzten Tagen, eigentlich seit Beginn, insbesondere in dieser Westregion des Landes, in den kurdischen Gebieten, sehr stark bombardiert haben und Ziele der Revolutionsgarde und der iranischen Streitkräfte angegriffen haben, dann könnte es tatsächlich sein, dass man den Weg für einen solchen Vormarsch vorbereitet.
Ein mögliches Interesse der USA? Unruhe zu stiften im Inneren des Iran. Und das könnte durch einen solchen Schritt gelingen, sagt Gerlach.
Das würde Iran extrem fragmentieren, denn dann hätten wir tatsächlich so eine Bürgerkriegssituation.
Ein Szenario, das offenbar auch das iranische Regime umtreibt. Immer wieder meldet der Iran auch kurdische Ziele im Irak anzugreifen. Unklar aber ist, ob die iranisch-kurdischen Gruppen überhaupt bereit wären, sich an einem Volksaufstand im Iran zu beteiligen, also in den Iran einzumarschieren und das Regime zu bekämpfen. Düsen Tekkal hat Zweifel. Die Menschenrechtsaktivistin hat die Organisation Hawa gegründet und steht in engem Austausch mit Kurden im Irak und im Iran.
Die Sorge, die die Kurden im Iran haben, und sie ist nicht unbegründet, ist, was ist, wenn wir wieder einmal als Kanonenfutter missbraucht und benutzt werden, wenn wir das Blutgeld zahlen müssen, ohne dass wir am Ende was davon haben.
Tekkal erinnert daran, dass die Kurden von den USA zuletzt in Syrien im Stich gelassen wurden. Und zwar erst vor wenigen Wochen, als die Truppen der syrischen Zentralregierung vorrückten in das bis dahin autonome Kurdengebiet Rojava. Hilfe von den USA? Fehlanzeige. Die iranischen Kurden dürften also vorsichtig sein, sich auf ausländische Unterstützung einzulassen, sagt auch der türkische Wissenschaftler Çağatay Balcı vom Zentrum für Iranstudien in Ankara.
Nur in diesem Fall sei es möglich, dass die kurdischen Truppen in den Iran eindringen könnten, sagt Balche. Sie bräuchten logistische Unterstützung. Derzeit sei ihre Kampfkraft sehr begrenzt und ihre Waffenkapazität sehr eingeschränkt. Es brauche ernsthafte Hilfe, um einen solchen Aufstand im Iran zu starten, so Balche. Düzen Tekal, die mit vielen Kurden in der Region im engen Austausch steht, widerspricht. Die Kurden seien seit jeher schon bewaffnet.
Das, was den Kurden im Iran helfen würde, und das wäre das Einzige, was helfen würde, wäre eine No-Fly-Zone und dass man sie nicht im Stich lässt.
Eine No-Fly-Zone, also ein durch die USA abgesicherter Luftraum. Für Tekal steht fest, die Kurden sind ein wichtiger Teil der Demokratisierungsbewegung im Iran. Ob es aber zu einem Einsatz ihrer Bodentruppen aus dem Irak kommen wird, ist ungewiss. Die irakisch-kurdische Regionalregierung hat kein Interesse daran, ihre bisherigen Beziehungen zum iranischen Regime aufs Spiel zu setzen. Berichten zufolge soll einer ihrer Anführer dem iranischen Außenminister Abbas Araghchi zugesagt haben, keine Kräfte in Richtung Iran zu lassen und sich nicht an regionalen Spannungen zu beteiligen. Aus dem ARD-Studio Istanbul, Lissy Kaufmann.
Über die Rolle der Kurden in Irankrieg hier in unseren Themen des Tages. Seit Beginn der Angriffe gibt es ja mehrere Schauplätze, die wir im Blick behalten müssen, zumal die Lage ja so dynamisch ist. Das Studio Istanbul, das über den Iran berichtet, die USA, die Golfregion und natürlich Israel. Und von dort ist unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler wieder live zugeschaltet. Live heißt aber auch, dass die eine oder andere Schalte bei euch vom Raketenalarm abgebrochen werden kann. Wir schauen, wie weit wir kommen. Wie ist denn die Lage überhaupt in Israel? Man hat fast den Eindruck, Tag 6, es normalisiert sich alles. Täuscht das?
Wenn man hier im Alltag unterwegs ist, dann ist das so. Ich war vorhin am Meer unterwegs, musste mich mal auslüften. Tel Aviv liegt ja am Meer und da war schon wieder Happy Music und die Leute so ganz normal bei ihren Drinks. Auf der anderen Seite hatten wir heute mehrfach Raketenalarm. Die Leute haben hier eine unglaubliche Resilienz oder zumindest einen großen Willen, wieder in normales Leben zu kommen. Das ist dann natürlich so ein bisschen verrückt, wenn man gleichzeitig Raketenalarm hat, wenn diese Geschosse aus dem Iran drohen und gleichzeitig auch es Angriffe aus dem Norden, aus dem Libanon gibt. Und wenn man dann eben noch weiß, dass eine ganze Region hier im Krieg ist mit heftigen Angriffen der israelischen Streitkräfte im Libanon und auch gemeinsamen Angriffen Israels mit den USA im Iran. Also die Region steht in Flammen, aber hier versuchen viele Menschen zumindest so eine Art von normales Leben zu führen.
Schauen wir auf diese zweite Front für Israel, die mit dem Iran verbündete Hisbollah feuert vom Libanon. Wie ist da die Lage?
Das ist so, dass seit gestern Bodentruppen im Libanon vorangehen, vorrücken und das geht auch weiter. Es gibt Evakuierungsanordnungen. 10.000 Menschen oder Zehntausende Menschen, muss man sagen, im Süden des Libanon sind auf der Flucht. Heftig wird es jetzt richtig in den südlichen Vierteln von Beirut, der Hauptstadt. Dort hat auch das israelische Armee den Leuten gesagt, sie sollen die Gegend verlassen. Das deutet auf heftigere geplante Angriffe hin. Da gab es ja in den letzten Tagen immer schon wieder Bombardierungen, Angriffe aus der Luft. Und dazu muss man wissen, dass es einerseits eine Hochburg der Hisbollah, andererseits leben da hunderttausende Menschen. Die sind jetzt auf der Flucht nach allem, was wir hören aus dem Libanon. Das ist eine Massenbewegung. Und Israel will da wohl offenbar heftig angreifen. Immer wieder gibt es auch Angriffe im Osten des Landes. Also es scheint so zu sein, als ob Israel dort seine Angriffe gerade intensiviert.
Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, es normalisiert sich ein bisschen, wenn man zumindest in den Städten lebt. Israel kennt ja auch solche Angriffe, auch weil man den Iron Dome hat und dem vertraut, das Abwehrsystem gegen Drohnen und Raketen. Aber da gibt es eine extreme Unwucht. Den Iran kosten die Angriffe im Verhältnis wenig. Aber die Abfangraketen, die sind so enorm teuer. Ich habe Artikel gelesen, so eine Patriot kostet über 3 Millionen Euro. Und es ist ein endliches Gut. Wie sehr kann man vertrauen, dass der Iron Dome ja nicht leer läuft? Ist das ein Thema?
Das ist auf jeden Fall immer wieder ein Thema, nicht nur in Israel, auch in der ganzen Region. Und es gibt ja Berichte von den Golfstaaten, dass die nicht so starke, also nicht so gut ausgestattet sind, was die Menge angeht, der Geschosse, die man da verwenden kann. Die israelische Abwehr besteht aus mehreren Systemen. Der Iron Dome, der ist eher so für Kurzstreckenraketen gedacht. Da kosten die Geschosse nach allem, was ich gehört habe, so 50.000 Dollar. Das geht noch einigermaßen. Aber für diese großen ballistischen Raketen, die eben aus dem Libanon, aus dem Iran kommen, da braucht man eben solche Systeme wie Patriot oder auch THAAD, das ist auch ein US-amerikanisches System, das kostet sogar einen zweistelligen Millionenbeitrag pro Geschoss. Also das ist eine Menge. Und wenn man dann eben jetzt hier abends an den Himmel guckt und sieht, wenn es Raketenalarm gibt, wie viele Abfanggeschosse da aufsteigen, um eben diese ballistischen Raketen abzufangen, damit die hier eben nicht einschlagen, dann kann man sich vorstellen, so grob, was dieser Krieg kostet. Und richtig, ja, das ist ein endliches Gut. Es gibt Berichte darüber, dass dieser Krieg nicht mehr ganz lange geführt werden kann. Die israelische Armee, so heißt es hier in israelischen Medienberichten, plant diesen Krieg Krieg noch ein oder zwei weitere Wochen. Ich glaube, das lenkt auch mit den Abfangkapazitäten, mit dieser Zahl der Geschosse, die man da zur Verfügung hat, zusammen.
Dann vielen Dank. Live aus Tel Aviv, unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler über die aktuelle Lage dort in Israel, auch mit dem Blick auf den Libanon hier in unseren Themen des Tages. Das Bürgergeld ist Geschichte. Der Bundestag hat heute für eine Reform zur Grundsicherung gestimmt. Das Bürgergeld wurde ja vor gerade mal 3 Jahren eingeführt. Bürgergeld statt Hartz IV, das war auch so ein zentrales Versprechen der SPD im Bundestagswahlkampf 2021 unter Olaf Scholz. In der Regierungszeit der Regierung Scholz wurde das dann umgesetzt, mit dem Ziel, den Druck auf Arbeitssuchende zu verringern und das Existenzminimum stärker abzusichern. Wie gesagt, das ist jetzt Geschichte, weil künftig soll der Druck auf Leistungsbeziehende wieder steigen. Vor allem der Druck, schneller eine Arbeit aufzunehmen und auch um die Sozialkassen zu entlasten. Wer in einer zu großen Wohnung oder zu teuren Wohnung lebt, der muss zum Beispiel schneller umziehen und auch das finanzielle Schonvermögen wird neu berechnet. Gewerkschaften und Sozialverbände sprechen von einem politischen Irrweg. Und wir fragen gleich beim Sozialverband Deutschland nach, was die Befürchtungen sind. Vorher bringt uns Uwe Jahn auf den Stand.
Lange hat Carsten Linnemann von der CDU das Bürgergeld bekämpft. Er wird schon am Anfang seiner Rede grundsätzlich.
Deutschland steht an einer Weggabelung. Es geht im Kern um die Frage, haben wir die Kraft und den Mut, notwendige Reformen anzugehen.
Dabei betonen die Abgeordneten der Regierungsfraktionen, dass sich für Menschen, die mit dem Jobcenter zusammenarbeiten, kaum etwas ändert. Wer also zu Terminen erscheint, erforderliche Dokumente vorlegt und Bewerbungen schreibt, hat demnach nichts zu befürchten. Wer sich verweigert, muss mit Kürzungen rechnen. Das geht bis zur vollständigen Streichung der Leistungen. Das vertritt auch Annika Klose von der SPD.
Unsere Solidargemeinschaft darf erwarten, dass jeder und jede versucht, wieder auf die eigenen Beine zu kommen, so gut es eben geht. Unser geteiltes Ziel in der Koalition ist daher klar. Menschen sollen in Arbeit kommen.
Aber, so heißt es bei der SPD, bevor es zu Kürzungen kommt, hat jeder das Recht, angehört zu werden. Und für psychisch Kranke gelten ohnehin Ausnahmen. Der AfD geht das alles nicht weit genug, führt die Abgeordnete Gerrit Huy aus.
Wer aber arbeiten kann, der soll auch arbeiten. Mit dem Bürgergeld war das nicht durchsetzbar. Und mit dem Grundsicherungsgeld wird es auch nicht viel besser durchsetzbar sein, denn die Fehlanreize bleiben bestehen. Im Gesetz fehlt die klare Botschaft: Ihr nehmt uns nicht länger aus. Sozialbetrug ist eine Straftat. Wir fordern, dass sie auch entsprechend hart geahndet wird.
Ganz anders die Kritik der Grünen. Sie halten die Kürzungen für verfassungswidrig und haben einen eigenen Antrag dazu eingebracht, sagt der Abgeordnete Timon Ginus.
Verschonen Sie doch zumindest die Kinder, stimmen Sie unserem Antrag zu und nehmen Sie zumindest die Familien und die Kinder vollständig aus ihren unmenschlichen Sanktionen raus.
Auch die Linke ist gegen die Reform, in vielen Einzelheiten, aber eben auch aus Prinzip, wie Fraktionschef Sören Pellmann deutlich macht.
Ein Sozialstaat, der Angst erzeugt, schwächt den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ein Sozialstaat, der Sicherheit gibt, der stärkt unsere Demokratie. Sie setzen aber auf Angst statt auf Vertrauen. Das ist der falsche Weg.
Am Ende hat der Bundestag mit den Stimmen von Union und SPD dem Großteil der Reform zugestimmt. Ein kleinerer soll demnächst durch den Bundestag gehen. Als nächstes ist der Bundesrat am Zug. Die Reform soll ab dem 1. Juli gelten. Da müssen jetzt unter Hochdruck Formulare geändert, Mitarbeiter geschult und Computerprogramme angepasst werden. Der Name Bürgergeld bleibt aber bis zum Jahresende erhalten, weil die Verwaltung, wie es heißt, Zeit für die Umbenennung braucht.
Aber es wird grundsätzlich zu einer Grundsicherung umgebaut. Der Sozialverband Deutschland, der gehört zu einem Bündnis, die geplanten Sanktionen scharf kritisieren. Der SOVD berät Menschen in sozialen Notlagen zu Rechtsfragen rund um Rente, Pflege, Gesundheit und Behinderung. Ich habe die Vorsitzende Michaela Engelmeier heute Nachmittag sprechen können und wollte wissen, sie sagt, diese Reform könnte viele Menschen schlechter stellen. Warum?
Ja, also die Regierung hat ja in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, das soziale Schutzniveau zu wahren. Und dieses Versprechen haben sie leider heute nicht eingelöst, weil mit der neuen Grundsicherung dominieren Kontrolle und Sanktionen, während die Förderung der Betroffenen an Bedeutung verlieren. Zum Beispiel werden die Wohnkosten nicht mehr voll übernommen. Auch übrigens, wenn die Menschen meist gar keine günstigere Wohnung finden und weil es die einfach nicht gibt. Und wer sagt, es dürfe nicht die Falschen treffen, übersieht auch die 1,8 Millionen Kinder und Jugendliche, die jede Leistungskürzung ihrer Eltern sofort im Alltag spüren. Und es ist immer falsch, finde ich, diese Totalverweigerer, ist ja unter 1% aller Leistungsbezieher, als Maßstab für alle zu nehmen. Wir vergessen wirklich, finde ich jedenfalls immer sehr schnell, dass wir von Alleinerziehenden, von Menschen, die Angehörige pflegen und auch chronisch Erkrankten sprechen. Bei den Wohnkosten, da bin ich ein bisschen wirklich sauer, dass man das so gemacht hat. Da fallen wir weit zurück hinter dem, was es ja vorher gab. Und ich finde auch, die Qualifizierung tritt jetzt hinter die Vermittlung in jedweden Job zurück. Das ist auch irgendwie, weiß ich nicht, was man sich dabei gedacht hat.
Einige Kritiker sagen, die neue Grundsicherung, die sei härter und repressiver als damals Hartz IV. Teilen Sie diese Einschätzung?
Also ich finde, das kann man nicht ganz miteinander vergleichen, weil Hartz IV damals ja natürlich auch viel umfangreicher war und es hat die Leute wirklich schwer getroffen. Das ging aber von anderen Voraussetzungen aus. Jetzt hat man gesagt, gut, man muss das reformieren, man wollte das Bürgergeld wieder abschaffen und da hätte man doch vielleicht darauf hören sollen, dass viele, viele Leute, also nicht nur die Sozialverbände, sondern auch die Wohlfahrtsverbände, wer alles dabei war, ihnen gesagt hat, bitte verschlimmbessert es nicht. Macht jetzt nicht plötzlich Sachen, die Leute nicht mehr tragen können. Und ganz ehrlich, in dieser Zeit, in der wir leben, wo das wirklich so ist, dass die Menschen unzufrieden sind. Die haben übrigens auch viel Angst vor dem, was da kommt. Und weil sie spüren, dass sie auch an dem Wohlstand nicht mehr teilhaben. Wenn man dann jetzt kommt mit einer Reform oder viel besser diese neue Grundsicherung, dann verstehe ich es auch nicht.
Ja, manchmal trennt uns im Leben in der Tat nur ein Schicksalsschlag davon, selbst auf Hilfe angewiesen zu sein. Aber braucht ein Sozialstaat nicht auch die Möglichkeit zur Reform und nicht auch höhere Druckmittel vielleicht in diesem Fall?
Ja, natürlich braucht ein Sozialstaat Reformen. Aber warum muss man denn immer, wenn man dann solche Reformen macht, genau bei den Leuten ansetzen, die sowieso nichts haben? Ich sage Ihnen mal, die Stigmatisierten, die Leistungsbezieher sind, das treibt doch die Menschen auseinander und nicht zusammen.
Wir können ja auf diese Verschärfung nochmal konkret schauen. Sie haben ja schon einiges skizziert. Wer mehrfach zum Beispiel Termine beim Jobcenter versäumt, der muss künftig mit gestaffelten Sanktionen rechnen. Und im Extremfall, das haben Sie auch angesprochen, kann der Anspruch auf Leistung eben auch komplett entfallen. Was bedeutet das für Menschen, die ja teilweise sowieso schon am Existenzminimum leben?
Das ist ja einer auch der Punkte. Wenn jemand eben künftig nicht kooperiert, wird der Regelsatz gleich um 30% gekürzt. Und bei wiederholt verpassten Terminen oder gar der Ablehnung eines Jobs droht die volle Regelsatzstreichung. Das ist übrigens zumindest geht es an die Grenze des verfassungsrechtlich Möglichen, wenn nicht sogar darüber hinaus. Da bin ich mir gar nicht so sicher, dass das nicht wieder eingefangen wird. Und es werden übrigens auch dann in der Zeit keine Sachleistungen, wie zum Beispiel, Lebensmittelgutscheine oder so, zur Sicherung des Existenzminimums ausgegeben. Und das ist wirklich ein Problem. Dann kriegen die Leute tatsächlich 3 Monate ihre Leistungen nicht, dann können sie ihre Miete nicht bezahlen. Das heißt, über kurz oder lang fliegen sie aus ihren Wohnungen. Und vor allen Dingen, jetzt reden wir mal über Essen und Trinken, das kostet ja auch was. Also ich verstehe es nicht, dass man sich darüber Gedanken hat, dass es Sanktionen geben muss. Da bin ich doch dabei, weil ich finde, es gibt Leute, die müssen einfach mitmachen. Aber eine absolute volle Regelsatzstreichung, das geht nicht. Das kann man nicht machen. Und übrigens auch gerade Kinder und Jugendliche. Es betrifft 1,8 Millionen Kinder und Jugendliche, die mit ihren Eltern zusammen im Leistungsbezug sind. Die können doch nichts dafür, wenn der Regelsatz ihrer Eltern gekürzt wird oder gar gestrichen wird. Und die leiden darunter. Und das Geld fehlt dann natürlich in der gesamten Familie.
Sagt die Vorsitzende des Sozialverbands Deutschland, Michaela Engelmeier. Der Bundestag hat heute mit den Stimmen von Union und SPD die Reform des Bürgergeldes hin zu einer Grundsicherung beschlossen. Und das kommentiert jetzt Gabor Hallers aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
NDR Info. Die Meinung.
Was ist gerecht? Ich finde es sehr wichtig, diese Frage zu stellen. Politik und auch wir als Land müssen sie beantworten.
Gerecht ist ganz sicher ein Sozialstaat, der hilft, wenn Menschen in Not geraten. Gerecht ist aber auch, dass die, die Geld vom Staat bekommen, mithelfen, aus dieser Krise wieder rauszufinden. Im Wahlkampf hat vor allem die Union Erwartungen geweckt, dass viele Milliarden gespart werden können. Am Ende sind es nur Millionen und sie hat auch Menschen unter Generalverdacht gestellt, dass sie faul sind und gar nicht arbeiten wollen. Und die SPD ist vor der Erkenntnis weggelaufen, dass dieses Bürgergeld als ungerecht empfunden wurde, zum Beispiel von denen, die für kleine Löhne arbeiten, also wenig mehr haben. Es gab viel Polemik und wenig Detailwissen und irgendwie ist das ein Symbol, dass unser Land es verlernt hat, die großen Fragen zu stellen und fair in einem guten Ton darüber zu streiten. Es braucht mehr Gerechtigkeit und weniger Populismus, aber ich bin skeptisch, dass mein Wunsch sich erfüllt, auch nach der Debatte im Bundestag. Wieder habe ich viele Halbwahrheiten gehört. Niemand schafft den Sozialstaat ab und wer sich an Regeln hält, dem wird geholfen. Das kann man auch erwarten, wenn man Gelder bekommt, die aus Steuern finanziert werden. Zur Wahrheit gehört auch, dass es nur wenige gibt, die sich total verweigern, dass für zu viele der Lohn nicht reicht und sie mit Bürgergeld aufstocken müssen, dass wir uns fragen müssen, warum gelingt es nicht, mehr Menschen in Arbeit zu bringen oder warum die Chancen in unserem Land so ungleich verteilt sind und soziale Herkunft zu oft entscheidet, was aus mir wird. Was ist gerecht? Über diese Frage muss gestritten werden, aber fair, ohne Populismus auf beiden Seiten. Es wäre jetzt die Chance, es besser zu machen.
Die Meinung von Gabor Hallers aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Aus dem Bürgergeld wird dieses Jahr das Grundsicherungsgeld. Und wir schauen in den Themen des Tages heute noch auf einen Gerichtsprozess, der am Ende auch zeigt, wie jung, wie früh sich Menschen radikalisieren können. Vor dem Oberlandesgericht in Hamburg hat heute der Terrorprozess gegen 8 junge Neonazis begonnen. Sie sollen eine rechtsterroristische Vereinigung gegründet haben, die ihren Ursprung in Mecklenburg-Vorpommern gehabt haben soll. Einige von ihnen waren noch minderjährig, als sie sich laut Anklage in einer Chatgruppe mit dem Namen Letzte Verteidigungswelle zusammengeschlossen haben sollen. Die Bundesanwaltschaft wirft ihnen vor, Brand- und Sprengstoffanschläge geplant und teilweise verübt zu haben. Unter anderem gegen Unterkünfte für Geflüchtete und gegen politische Gegner. Über den Auftakt des Prozesses berichtet Jörn Strelapol.
Erst kommen die Anwälte und die Eltern. Ein Vater sieht aus, als kämpfe er mit den Tränen. Dann kommen die Angeklagten in den Gerichtssaal. Die meisten von ihnen sehen einfach wie Jugendliche aus, wie Heranwachsende, nicht wie Neonazis, obwohl sie sich laut Anklage in Chats als Propagandaminister und Gauleiter bezeichneten, den Hitlergruß in Videos gezeigt haben sollen.
Die letzte Verteidigungswelle ist ein ganz herausragendes Beispiel dafür, dass wir in letzter Zeit zunehmend feststellen müssen, dass sich immer mehr wirklich sehr junge Täter im rechtsextremen Milieu radikalisieren und sich zu Gruppen zusammenschließen.
Sagt Stefan Biel, Oberstaatsanwalt beim Bundesgerichtshof. Gut eine Stunde Zeit hatte er gebraucht, um die Anklageschrift gegen die 8 Angeklagten zu verlesen. Der jüngste von ihnen war demnach erst 13 Jahre alt, als er sich der Gruppe anschloss. Einer Gruppe, die letztendlich das Ziel hatte, die demokratische Ordnung umzustürzen.
Die letzte Verteidigungswelle zeichnet sich insbesondere durch 3 schwerwiegende Straftaten aus. So ist zunächst im Oktober 2024 ein Brandanschlag auf das den Linken zugerechnete Kulturzentrum in Altdöbern in Brandenburg verübt worden. Zudem gab es einen geplanten Brandanschlag auf das Asylbewerberheim in Schmölln. Und tatsächlich die 3. Straftat ist der geplante Kugelbombenanschlag auf ein weiteres Asylbewerberheim, dann in Senftenberg im Februar 2025.
Dazu kommen eine Reihe von Fällen von Körperverletzungen. Die Gruppe hatte nach Überzeugung der Ankläger Jagd gemacht auf angebliche pädophile Männer. Viele ihrer Taten sollen die Mitglieder in Chats geplant haben und in Videos dokumentiert haben. Deshalb liegt laut Oberstaatsanwalt viel Beweismaterial vor.
Bei dieser Vereinigung lässt sich tatsächlich feststellen, dass insbesondere über soziale Medien, insbesondere über TikTok, eine ganz schnelle Radikalisierung der Jugendlichen und Heranwachsenden festzustellen ist.
Und das ist einer der weiteren bemerkenswerten Punkte in der Anklageschrift. Die Taten, die den Angeklagten zur Last gelegt werden, finden alle innerhalb weniger Monate statt, vom August 2024 bis Mai 2025. Seitdem sitzen die mutmaßlichen Rädelsführer und Mitglieder in Haft. Zum Prozessauftakt wollte sich keiner ihrer Verteidiger äußern. Sie haben allerdings wegen des jugendlichen Alters den Ausschluss der Öffentlichkeit beantragt. Vor dem Oberlandesgericht demonstrieren einige Menschen aus der Antifa-Szene. Ein Teilnehmer ist erst 16. Er sagt, es mache ihn fassungslos, dass dort bei einem Terrorprozess gleichaltrige Jugendliche angeklagt sind.
Eindrücke von Jörn Strehler-Pohl zum Prozessauftakt gegen 8 junge Neonazis in Hamburg heute. Und das waren die Themen des Tages an diesem 5. März. Guten Abend.